Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Am Wochenende und auch heute haben Klimaaktivisten vor allem in Berlin abermals den Verkehr behindert. Vollmundige Zielsetzung war, die Stadt lahmzulegen, was in den sozialen Medien schon zu allgemeiner Erheiterung führte, weil Berlin sich angeblich kontinuierlich selbst lahmlegt und dabei keine Hilfe brauche. Aber lahmlegen, das klingt eben viel besser als stören oder behindern. Die letzte Generation und auch andere Klimaaktivisten wählen Worte und Bilder mit Bedacht und sie gehen weit dabei. Der Soziologe Armin Nassee, der die Proteste grundsätzlich gut heißt, sprach am Wochenende in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung von eschatologischen Formen, also endzeitlichen, apokalyptischen, die ihn verstörten und auch nicht gut ankämen in der Gesellschaft. Ich habe mich mit dem Autor und Journalisten Friedemann Karich verabredet, der die Klimaaktivisten-Szene schon länger beobachtet, um die Symbole und Bilder der Proteste näher zu betrachten. Und ich habe ihn zunächst gefragt, ob es bei den Blockaden eigentlich wesentlich um die Produktion von Bildern geht.
Selbstverständlich. Diese Proteste sind nicht denkbar außerhalb des Kontextes der Aufmerksamkeitsökonomie, in der wir leben, und zwar der digitalen Aufmerksamkeitsökonomie, wo ich also immer schauen muss, wenn ich mit einem politischen Anliegen die Agenda besetzen will, dass es auch visualisierbar ist, dass es darstellbar ist, dass Medien was zu berichten haben, dass sie was zeigen können, dass bestenfalls in den sozialen Medien starke Bilder weiterverbreitet werden. Und insofern hat die letzte Generation ja vor allem mit den Aktionen in den Museen, als Glasscheiben vor Gemälden mit Tomatensuppe beschmiert wurden, aber natürlich auch mit diesen Blockaden und diesem Aufhalten einer Normalität, diesem Stopp, den sie da eingeführt haben, tatsächlich kann man sagen, aufmerksamkeitsökonomisch bisher vieles richtig gemacht.
Dann gucken wir uns diese Bilder mal ein bisschen näher an. Also eins wird man sicher sagen können, die sind in höchstem Maße wiedererkennbar. Durch die Westen, die da getragen werden, durch die Haltung, durch die Transparente, die es gibt. Es ist eigentlich immer die gleiche Situation. Der Verkehr stockt, da stehen meistens Autos, manchmal auch Motorräder, irgendwelche Fahrzeuge. Und dann sitzen die Klimaaktivistinnen und Aktivisten davor. Also ein Bild davon haben wir alle schon im Kopf.
Ja, ganz genau. Und natürlich auch das Konfliktpotenzial, was da drin steht. Also wir sehen ja die Blockaden natürlich, wir sehen Menschen auf der Straße sitzen, wir sehen vor allem aber auch andere Menschen, sie wegtragen, sie anpöbeln, sie anspucken, sie teilweise schlagen. Ich habe heute gesehen, wie zwei Protestierende an den Haaren von der Fahrbahn gezogen wurden von einem Autofahrer. Also das sind ja auch durchaus hässliche Bilder, die da produziert werden. Und auf der anderen Seite haben wir viele, vor allem PolitikerInnen, jetzt wieder Christian Lindner, Marco Buschmann, die auch rhetorisch eskalieren. Ja? Also die diese Proteste dann direkt in die Nähe von Rechtsradikalen, von den Straßenschlachten der Weimarer Republik rücken. Also an allen Ecken und Enden schaffen es die AktivistInnen mit immer noch, finde ich, überschaubaren Mitteln, mit wenig Budget, mit einigen Dutzend oder vielleicht mal 100 MitstreiterInnen, den Diskurs zu besetzen und verlässlich, sagen wir mal, die Normalität auch medial zu stören und uns einen Spiegel vorzuhalten, indem wir sehen, dass unsere liebgewonnene Ordnung, ja, von der wir ja wissen, dass sie nicht ganz in Ordnung sein kann, dass die verletzlich ist, dass wir verletzlich sind und dass unser Alltag verletzlich ist.
Sind denn die Aggressionen da womöglich mit einkalkuliert? Also gehören die zur Bildproduktion dazu, dass Menschen entweder rhetorisch oder sogar handgreiflich gewalttätig werden und dann der Gegensatz einfach gut zu erkennen ist zwischen den gewaltfreien Protestierenden und den Aggressiven, die sie versuchen daran zu hindern?
Ich bin mir ziemlich sicher, denn das ist das Wesen von disruptivem Protest, von zivilem Ungehorsam, der ja eine lange Tradition hat, der zurückgeht eben auch auf Mahatma Gandhi, Martin Luther King, auf die Suffragetten in England Anfang des 20. Jahrhunderts. Also zu zeigen, wir haben hier ein Anliegen und wir setzen uns auch physisch dafür ein, wir blockieren, wir gehen ein Risiko ein, wir haben eine gewisse übergeordnete Gerechtigkeit auf unserer Seite. Und ihr müsst euch jetzt positionieren. Ihr müsst jetzt zeigen, wie weit ihr gehen wollt, wie gewalttätig ihr sein wollt, wie weit ihr eskalieren wollt. Und ich glaube, es zeigt auch, dass zwar manche Autofahrer jetzt sehr wütend werden und vielleicht auch manche Politiker, aber dass wir als Gesellschaft da immer noch nicht wütend genug sind, weil eben auch die Lebensgrundlage für uns alle ja auf dem Spiel steht, weil die Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder auf dem Spiel steht, weil Politik unverantwortlich handelt, weil es ein Klimaschutzgesetz gibt, was verfassungswidrig ist und so weiter und so fort. Also diese Konfliktlinien werden hier nochmal wie unter einem Brennglas verdeutlicht.
Ist denn das Leiden auf der Straße durch die Aggression zum Beispiel derjenigen, die dann aufgehalten werden, auch Teil dieser Erzählung? Also Man könnte ja sagen, das ist sogar vielleicht ein Bild dafür, dass die Menschen leiden, körperlich bedroht sind, eben dadurch, dass weiterhin Autos durch die Gegend fahren und wir uns nicht genug Gedanken darum machen, wie wir die Klimaziele erreichen können.
Ja, tatsächlich ist es eine sehr gute Beobachtung. Es geht darum, selbst zu zeigen, dass die Unterbrechung eines zerstörerischen Alltages jetzt absolut vonnöten ist, dass wir umkehren müssen, so schnell wie möglich. Und da würde ich dem geschätzten Avinasee ein Stück weit auch widersprechen, weil das sind eigentlich keine apokalyptischen Bilder, die da aufgezeigt werden, sondern es ist die pure Projektion von Wissenschaft.
Dass die Klimaaktivistinnen und Aktivisten völlig gewaltfrei handeln, dass sie sich selber auch zu einem möglichen Ziel von Aggression machen, das scheint mir ja mit der großen Erzählung von der Gefährdung des Lebens durch den Klimawandel eng verbunden zu sein. Die Gewaltlosigkeit, ist die wichtig?
Die ist natürlich existenzielle Grundlage von zivilen Ungehorsam. Also Jürgen Habermas hat es ja Anfang der 80er Jahre für Deutschland auch nochmal theoretisch aufgezeichnet. Es gibt Kriterien, nach denen ziviler Ungehorsam auch demokratisch ist, nachdem er legitim ist. Und das Allerwichtigste ist die Gewaltfreiheit, weil sie natürlich zeigt, wir sind zwar bereit, unsere Körper einzusetzen für unser Anliegen, aber wir überschreiten diese eine sehr, sehr sensible Schwelle nicht. Selbst wenn man vor einem großen Auto sitzt auf einer Straße und es rollt langsam auf einen zu, dann wird man also wirklich dazu trainiert, dazu angehalten, ruhig zu bleiben, auch nicht zurückzuschimpfen, sondern wenn überhaupt immer nur die Anliegen wieder runterzubeten. Und das ist natürlich in dem Moment, wo einer der Aktivisten oder Aktivistinnen gewalttätig werden würde, glaube ich, würde die Stimmung auch endgültig kippen.
Der Autor und Journalist Friedemann Karich über die Bildproduktion der Klimaproteste. Das Feind, das Festival für internationale neue Dramatik, bringt schon seit über 20 Jahren jedes Frühjahr neue Theaterstoffe aus verschiedensten Ländern nach Berlin an die Schaubühne. Es ist sozusagen ein Fenster zum Welttheater, in diesem Jahr zu 8 Ländern, aus denen Theaterleute mit ihren neuen Stücken kommen, die sie, das ist das Besondere, immer auch selbst inszenieren in Berlin. Barbara Behrendt gibt uns einen Überblick über die ersten 5 Festivaltage mit Gastspielen aus den USA, aus Norwegen und aus Japan.
Das Meer rauscht, die Möwen schreien, dazwischen knattert ein Fischkutter. Als ginge die Sonne auf, fällt langsam Licht auf 2 schäbige Einraumwohnungen zum Publikum hin offen. Links wohnt ein Fischer in seinen 50ern. Nach der harten Arbeit an Bord entspannt er sich täglich mit seinen Kollegen bei einer Schale Udon-Nudeln, vielen Dosen Bier, schlechten Männerwitzen und der täglichen Horoskopsendung im Fernsehen. Rechts ist eine demente Dame eingezogen, die von Sohn und Enkeltochter gepflegt wird. Und so fließen die Tage dahin. Der Fischer bekommt eine neue Aushilfskraft, die Oma kippt der Enkelin Suppe übers Kleid. Inszeniert ist das hyperrealistisch. Die Suppe dampft, die dürren Beine der alten Frau zittern beim Gehen. Sehr, sehr langsam kommen einem die Figuren näher. Irgendwann zeigen sich Parallelen zwischen den ungleichen Parteien. Der Fischer findet die amerikanischen Western mit Clint Eastwood lächerlich, der Sohn der dementen Frau, Hemingways, der alte Mann und das Meer. Irgendwas über einen angelnden Opa, erklärt er seiner Tochter. Nach diesem Abend versteht man, was der japanische Theatermacher Kuro Tanino, zum ersten Mal beim Feind zu Gast, meint, wenn er in einem Interview das Inszenieren mit der Pflege eines Bonsai-Baums vergleicht. Es brauche, sagt er, viel Geduld. Die eigenen Regieeinfälle müsse man konsequent zurückschneiden. Sein Gastspiel Festung des Lächelns ist alles andere als aufregend, doch es erzählt mit leisem Humor und mit Menschlichkeit von den Beschwernissen des alltäglichen Lebens. Die Absage ans große Geschichten erzählen, das eint die erste Hälfte der Feindgastspiele. Das internationale neue Drama, es kommt bislang fast ohne Drama aus. Zum Auftakt zeigte Tina Setter mit dem Schaubühnenensemble eine handlungs- und spannungsfreie Stepptanzstunde, ein lauer Festivalstart. Es folgte, zum ersten Mal in Deutschland zu sehen, die norwegische Gruppe Susi Wang mit ihrer grotesken Splatter-Komödie Burnt Toast. Die hat auch nichts Weltbewegenderes zu erzählen als Kuro Tanino, sondern bringt eine krude Geschichte über ein toxisches Muttersöhnchen mit, das seine Mama in einem Aktenkoffer durch die amerikanischen Südstaaten trägt und sie sich in kräftigen Schlucken mit Hilfe eines Schläuchleins aus dem Koffer einverleibt. Zumindest aber weiß Susi Wang, wie die Theatertrickkiste funktioniert. Wenn das Muttersöhnchen die Kaiserschnittnarbe seiner Geliebten aufreißt, schmatzt das Fleisch. Wenn der Kannibale in den Bauch der Frau kriecht, verschwindet sein ganzer Körper in ihr bzw. in der Unterbühne. Das Publikum ist angeekelt, genervt, schließt die Augen. Die Effektmaschinerie läuft wie geschmiert. Derweil performt die legendäre New Yorker Avantgarde-Truppe The Wooster Group Kryptisches. A Pink Chair will eine späte Inszenierung des 1990 verstorbenen Regisseurs Tadeusz Kantor reenacten. Entschlüsseln lassen sich die Zitate, Lieder, Bilder allerdings nur für Kantor-Spezialisten. Was die besondere Theaterarbeit dieses polnischen Avantgarde-Künstlers ausmacht, lässt sich den ZuschauerInnen kaum mit ein paar Filmsequenzen und zusammenhanglosen Zitaten nahebringen. Petitessen, Grusel, Nonsens, sprödes historisches Metatheater. Bislang ist der Japaner Kuro Tanino mit seinem Fischeralltag und der Bonsai-Regie Höhepunkt des Festivals. Der Gegenwartsdramatik stellt das Programm zurzeit noch kein gutes Zeugnis aus. Und Sprache ist hier nirgends ein zentrales künstlerisches Mittel. Ausgerechnet der Diskurs im Nebenprogramm macht darauf aufmerksam, wie wichtig das einzelne Wort ist und die Art, wie wir Geschichten erzählen. Cedric Jejes Stück Vielleicht, das in den kommenden Tagen gezeigt wird, ist der Anlass für dieses Gespräch über Postkolonialismus. Ein Wort, das für die Aktivistin Marianne Ballet Mudumbu den Horror dessen, was der Westen in Afrika verbrochen hat, krass verharmlost. Kolonie, das klingt ja tatsächlich ein bisschen nach Schrebergarten.
And if we rename, we are redefining destiny. And this is why it is important for me to say Maafa.
Mudumbu benutzt das Wort Maafa. Das ist Kiswahili und bedeutet so viel wie afrikanischer Holocaust. Denn nur, sagt sie, wenn wir neue Bezeichnungen finden, verändern wir das Los der Dinge. Es sieht ganz so aus, als kämen die thematischen Schwergewichte erst in der zweiten Festivalhälfte auf die Bühne.
Und über die berichten wir am Sonntag hier bei Kultur heute, über das Festival für internationale Neudramatik in Berlin nämlich. Puppentheater. Das wissen die Großen unter uns, das ist nicht nur was für die Kleinen. Das Spektrum der Spielformen und Dimensionen ist da doch deutlich über das Kasperltheater hinausgewachsen. Man sollte es ernst nehmen. In keinem deutschen Museum gibt es eine größere Sammlung zu historischen Puppentheatern als in München. Das beginnt mit ägyptischen Schattenfiguren aus dem 14. Jahrhundert und reicht bis fast in die Gegenwart. Nach fast 40 Jahren ist die Dauerausstellung dort nun neu eingerichtet worden. Und zwar in Gegenüberstellung mit Arbeiten zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler. Man könnte auch sagen, das Münchner Stadtmuseum nimmt Puppentheater ernst. Julian Ignatowitsch hat sich das angesehen.
Mehrere Dutzend Puppenköpfe, gescannt und vermessen von künstlicher Intelligenz. Die Gesichtserkennungssoftware, die der Münchner Künstler Florian Freier an den Köpfen ausprobiert hat, kann Geschlecht, Alter, Ethnizität, ja sogar die Stimmung der jeweiligen Puppe bestimmen. So bekommen die Gesichter auf den Fotos, die nebendran auch in einer Vitrine zu sehen sind, einerseits ein Stück Persönlichkeit, andererseits wird ihnen diese durch die Zahlen, Wahrscheinlichkeiten und Kategorisierungen gleich wieder geraubt. So ähnlich ist das bei uns Menschen ja auch. Mein Kuratorin Mascha Erbelding.
Was erzählen diese Gesichter? Wer sind die eigentlich? Und wie lesen wir die auch? In welche Schublade stecken wir die? Was für Stereotype sind da vielleicht auch dahinter? Da dockt man natürlich dann wunderbar an der zeitgenössischen Kunst an, die sich ja auch mit solchen Rollenbildern, Menschenbildern eigentlich eben beschäftigt.
Die Puppe im Angesicht des digitalen Zeitalters und der Spätmoderne. Damit sind wir mittendrin in der Ausstellung. Puppentheater trifft auf bildende Kunst. Besonders schön ist das dort, wo eines mit dem anderen verschmilzt. Zum Beispiel, wenn ein Film von Nathalie Jürberg und Hans Berg mit gefräßigen, rülpsenden, furzenden Knetmassefiguren inmitten eines traditionellen Kasperltheaters von 1923 läuft. Dann sagt das durchaus auch etwas über den oftmals albernen Inhalt und Humor der klassischen Kinderstücke aus. Noch drastischer ist das Zusammenspiel im Fall des Schattentheaterfilms der afroamerikanischen Künstlerin Kara Walker, die darin rassistische und sexistische Stereotype anprangert. Genau diese Stereotype findet man daneben in den originalen Schattenfiguren aus dem berühmten Stück Kasperl unter den Wilden, das die Ureinwohner Amerikas als primitive Menschenfresser charakterisiert.
Was ich hier auch eben interessant finde, ist, dass es ja scheinbar harmlos Kasperle und den Wilden, hihihi, aber es ist einfach zeigt, wie sich sozusagen dieser Rassismus durch sozusagen ins Kinderzimmer und sozusagen in alle Hirne sozusagen reinarbeitet über das Puppentheater. Und das ist wirklich ein Stück, das nicht nur jetzt da um die Jahrhundertwende und in den 20er Jahren noch populär war, sondern also ich würde fast behaupten, manche Puppentheater würden es heute vielleicht noch so spielen.
Gleich mehrfach tauchen in der Schau zwei Künstlerinnen auf, die Theater, Maskerade und Rollenspiel zum Kern ihres Werkes gemacht haben. Laurie Simmons und Cindy Sherman. Simmons stellt in ihren Fotos und Filmen familiäre Alltagsszenen tatsächlich in Puppenhäusern nach. Sherman experimentiert in Selbstporträts mit Masken und Verkleidungen, etwa wenn sie sich als Clown oder Sexpuppe inszeniert. Feministische und gesellschaftskritische Message inklusive, sagt Carsten Löckemann von der Münchner Sammlung Götz, aus der ein Großteil der gezeigten zeitgenössischen Arbeiten stammt.
Bei uns in der Sammlung gibt es sehr viele Künstler, die sich mit Theater beschäftigen und die sich auch mit Puppen beschäftigen. Und man merkt im zeitgenössischen Bereich auch, dass da einfach nicht mehr so getrennt wird zwischen den Gattungen. Und es ist irgendwie auch viel selbstverständlicher, dass Künstler eine interdisziplinäre Herangehensweise haben. Das sieht man eben bei Laurie Simmons, das sieht man aber auch bei Cindy Sherman.
Eine Reise um die Welt.
Beim Rundgang durch die Schau kommt man sich fast ein bisschen vor wie auf dem Rummel. So prall gefüllt, kunterbunt und teilweise auch ein bisschen verstaubt sind die Schaufenster, Bühnen und Exponate. Vergangenheit trifft auf Gegenwart, Jahrmarkt auf Kunst. Kuriositäten wie ein Kinderkarussellpanzer oder ein Spielautomat, bei dem man Hitler abschießen muss, wirken neben den surreal queeren Fotos aus Ulrike Ottingers Spielfilm Freak Orlando noch bizarrer und unheimlicher.
Auch dieses Frappierende, was ja bei der Puppe immer ist, dass es fast lebendig wirkt und dann aber eben doch tot ist. Also das ist ja ein Reiz von der Puppe.
Am Ende der Gedanke, die Welt ist ein Puppenheim und wir müssen uns darin irgendwie einrichten.
Die Puppentheater-Dauerausstellung im Stadtmuseum München, die ist schon neu eingerichtet. Der Sturm von William Shakespeare ist eines der Theaterstücke, die häufig gespielt werden, weil sie so viele Spielweisen möglich machen, aber auch, weil es um Zauber geht. Und was ist die Theatermaschinerie anderes als ein großer Zauberkasten? Das Publikum dankt das meist, vielleicht besonders, wenn, wie in der aktuellen Stuttgarter Inszenierung, das Ganze auch noch auf Spielfilmlänge gekürzt wird. Intendant Burkhard Kosminski jedenfalls wird das Publikum im Blick gehabt haben bei seiner Inszenierung, in der sehr heutigen Übersetzung von Jens Roselt. Christian Gampert hat Der Sturm in Stuttgart gesehen.
Der alte Zauberer lässt sich aus dem Parkett von der Souffleuse das Textbuch reichen. Er ist ein bisschen müde geworden, desillusioniert über den Lauf der Welt. Nochmal einen Sturm entfachen, Lärm machen, politische Rache nehmen, muss das sein? Der Schauspieler André Jung, der den aus Mailand vertriebenen Prospero gibt, lässt uns in seinem Clochard-ähnlichen traurigen Umhang und in all seiner melancholischen Uneitelkeit spüren, dass es um nichts mehr geht, vielleicht noch ums Sterben. Er hat alles schon gehabt. Aber gut, der greise Magier rafft sich noch einmal auf. Er ist der Regisseur eines großen Liebes- und Verwirrspiels, letztlich eines Märchens. Und die einsame Insel, auf der er seit vielen Jahren haust, ist in Wahrheit das Theater. Bitte spiel's nochmal, André. Für uns scheint ihn der wirkliche Regisseur des Abends, der Stuttgarter Intendant Burkhard Kosminski, angefleht zu haben. Und so geschieht es, ganz unangestrengt und einfach. Sämtliche Schiffbrüchige, alle Schauspielkollegen kommen auf die Bühne, stellen sich hinter Mikrofone und erzeugen jenen säuselnden, vorsichtigen, dann wieder zupackenden Sturm, der den Sound für den Abend vorgibt. Dann bricht auf einer Schaukel der Luftgeist Ariel durch die Wolken bzw. durch weiße Papierbahnen, die der Bühnenbildner Florian Etty von oben flattern lässt. Silvana Krapatsch hat als Ariel viel mehr Bodenhaftung als üblich. Sie steht in einem weißen Hosenanzug dem düster milden Prospero doch sehr pragmatisch gegenüber. Alle Zauberkunststücke, die sie in seinem Auftrag veranstaltet, sind nur Mittel zum Zweck, zur Selbstaufklärung und Selbstfindung fehlgeleiteter Menschlein, die auf die rechte Bahn geführt werden müssen. Es ist eine gute Idee, Prospero und Ariel als altes Paar auftreten zu lassen, das sich bei gegenseitiger Sympathie ein wenig auseinandergelebt hat. Prospero verlegt sich deshalb darauf, sein ziemlich keckes Töchterlein Miranda über ihre Herkunft und nebenbei über die Männer aufzuklären. Wobei das gar nicht nötig ist. Camille Dombrowski ist die Entdeckung dieses Abends. Ihre Miranda scheint per natürlicher Begabung alle amourösen Tricks des Anschmachtens schon zu kennen. Und nebenbei singt sie derart betörend Vivaldi, dass der eh schon märchenhafte Gestus der Inszenierung nun vollends die Oberhand gewinnt. Zaubergarten auch für harmlos halten, aber die Entscheidung der Regie, einmal an den Nullpunkt zurückzugehen und sich nur auf die Schauspieler zu konzentrieren, hat auch Vorteile. Man sieht nämlich, dass das, was Prospero angeblich per Fingerschnippen auf einer Schaukel sitzend an Wahnmomenten für andere inszeniert, in Wahrheit die kunstvolle Arbeit seiner Schauspielkollegen ist. Burkhard Kosminski hat das Stück radikal entschlackt, die Trunkenbolde Trinculo und Stefano auf ein stringentes Format gebracht. Das Monster Caliban ist nur eine King-Kong-Attrappe. Der Herzog von Neapel singt sehr schön die Frost-Arie, spielt dann aber mit den adligen Chargen die Rollenspiele der Politik. Der wahre Zauber geht von André Jung aus, der auf Rache verzichtet an denen, die ihn einst entmachtet haben. Er weiß, wir sind nicht aus dem Stoff der Politik, sondern aus solchem Stoff, als wie Träume sind. Er legt seinen Magiermantel ab und klappt das Textbuch zu, von dem er zuvor den Staub gepustet hat. Reines Schauspielertheater kann ziemlich gut sein.
Shakespeares Sturm in Stuttgart. In den Kulturmeldungen mit Hanna Rau, da geht's zunächst um den Streit um Konzerte von Roger Waters in Deutschland.
Weil die Stadt Frankfurt und das Land Hessen einen Auftritt von Pink Floyd-Mitbegründer Roger Waters verhindern wollten, ist der Sänger vor Gericht gezogen. Heute nun hat das Frankfurter Verwaltungsgericht ein Urteil gefällt zugunsten des Sängers. Zwar räumte das Gericht ein, dass sich Roger Waters im Rahmen seiner Bühnenshow einer Symbolik bediene, die sich an die nationalsozialistische Symbolik anlehne. Entscheidend sei aber, dass der Auftritt von Waters in seiner Gesamtshow die nationalsozialistischen Gräueltaten weder verherrliche noch relativ und der Künstler sich auch nicht mit der Rassenideologie identifiziere. Das Gericht beruft sich auf die Kunstfreiheit und erlaubt Roger Waters Ende Mai in Frankfurt aufzutreten. Gegen diesen Beschluss können Stadt und Land Beschwerde beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof einlegen. Im Max-Ernst-Museum in Brühl regt sich Widerstand gegen den Beschluss der Deutschen Bank, die Plastik Capricorn aus dem Museum abzuziehen und zu verkaufen. Die Direktorin des Museums bezeichnete die Entscheidung der Deutschen Bank als Schock. Und Jürgen Wilhelm, der Vorsitzende der Stiftung Max Ernst, berichtete im WDR, dass er sich bereits auf die Suche nach Partnern gemacht habe, um die Skulptur zu kaufen. Auf 20 Millionen schätzt Wilhelm den Marktwert der Skulptur und hofft auf Entgegenkommen der Bank. Denn Capricorn, davon ist er überzeugt, gehört nach Brühl. Das habe auch Max Ernst letzte Frau Dorothea Tanning so gesehen.
Dorothy Tanning, die ich noch oft gesehen habe in ihren hohen 90er Jahren in New York. Sie war sehr glücklich darüber, dass sie das gehört auch in euer Museum. Und naja, also deshalb ist es schon wahrscheinlich das wichtigste Werk, was wir in Brühl zeigen.
Streit gab es auch um die Neubesetzung des Rektorats an der Kunstakademie Düsseldorf. Ende vergangenen Jahres war die Architektin Donatella Fioretti zur neuen Rektorin gewählt worden. Sie hatte sich knapp gegen den kommissarischen Leiter Johannes Müssock durchgesetzt. Dann allerdings erklärte das NRW-Wissenschaftsministerium die Wahl wegen Verfahrensfehler für ungültig. Heute wurde erneut gewählt. Müssock trat nicht mehr an. Damit war Fioretti die einzige Kandidatin und konnte die Wahl mit 10 Ja-Stimmen aus dem Senat für sich entscheiden. Morgen jährt sich einer der größten Medienskandale der Bundesrepublik. Am 25. April 1983 veröffentlichte der Stern die vermeintlichen Tagebücher von Adolf Hitler. Es dauerte nur wenige Tage, bis das Bundesarchiv nachweisen konnte, dass es sich um eine Fälschung handelte. 40 Jahre später nun will Bertelsmann die 60 Hefte an dieselbe Behörde übergeben. Das kündigte der Medienkonzern aus Gütersloh heute an. Demnach sollen die Dokumente dauerhaft im Bundesarchiv in Koblenz aufbewahrt und zugänglich gemacht werden.
Die Kulturmeldung mit Hanna Rau. Vielen Dank. Der Nordseegipfel zur Windenergie in Belgien, die Proteste von Klimaaktivistinnen und Aktivisten in Berlin und Streiks an den Flughäfen. Gleich Themen in der Information am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.